HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Julika Tillmanns, Nicole Abraham und einer großen Auswahl von Hörbüchern der HR2 Hörbuch-Bestenliste vom Juni. Zum einen sprechen wir über Platz 1, die große Hörspielbox von Stanisław Lem, die zu Ehren seines 100. Geburtstags erschienen ist. Zum anderen über die Autorinnenlesung von Judith Herrmann, Daheim, die es auf den 3. Platz geschafft hat. Außerdem gibt es ein neues Hörbuch von Jens Wawrocek, Edition Audoba in der Reihe Hitsch und Ich über den Dächern von Nizza. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch Die unglaubliche Wunderreise des Freddy Yates von Jenny Person, Platz 2 der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche, nimmt uns der quirlige Freddy mit auf einen Roadtrip durch Großbritannien. Stanisław Lem wurde 1921 im damals polnischen Lemberg geboren. Er war Mediziner, Philosoph und Zeit seines Lebens ein aufgeklärter Skeptiker. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, in 57 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Lem starb 2006 in Krakau. Am 12. September wäre er 100 Jahre alt geworden. Und das feiern wir mit einer Hörspielbox mit 8 Hörspielen. Dorothee Meyer-Karweg, welche Stücke sind dabei?
Also erstmal, die Hörbuchbox hat der Verlag DAV herausgebracht und die Stücke stammen allesamt von ARD-Anstalten. Und aus den 70er Jahren sind dabei die Lymphatische Formel, eine WDR-Produktion. Außerdem ebenfalls vom WDR das Stück Schichttorte. Dann Professor Tarantogas Sprechstunde, das ist eine Produktion vom ORF. Und Rückkehr zur Erde hat der SWF produziert, heute SWR, auch aus den 70er Jahren. Aus den 80ern sind dann zwei Stücke vom Rundfunk der DDR dabei, nämlich einmal Königsmatrix und Der getreue Roboter. Und dann gibt's noch zwei recht neue Stücke vom MDR, Solaris von 2006 und Der unbesiegbare von 2018.
Ja, das sind ja gute 5 Jahrzehnte. Das zeigt ja, dass Lem immer noch eine große Fangemeinde hat. Woran mag das liegen?
Naja, er war durchaus ein äußerst kluger Kopf und er verstand es, Geschichten mit philosophischen Fragen nach dem Woher und Wohin der Menschheit zu verknüpfen. Und seine Geschichten sind außerdem nicht nur spannend, sondern haben oft auch so einen hintergründigen Humor. Und außerdem war er ja Skeptiker und das passt natürlich in die heutige Zeit, in der wissenschaftliche Entwicklungen oft sehr kritisch gesehen werden.
Was für Beispiele finden sich dafür in der Hörspielbox?
Naja, das zeigt sich beispielsweise in dem Hörspiel Schichttorte vom WDR 1974. Das spielt in einer Zeit, in der Organtransplantationen weit fortgeschritten sind. Da kommt ein Rallyefahrer zu einem Anwalt. Er war nämlich mit seinem Bruder im Rennwagen verunglückt und Teile des Bruders wurden dann in den überlebenden Bruder eingebaut, wie in so einer Schichttorte. Und die Versicherung, die will daher nur einen Teil der Lebensversicherung zahlen. Das ist schon ein ziemlich makabres, aber auch witziges Gedankenspiel. Mhm. Und witzig und aber auch skeptisch gegenüber dem Fortschritt ist auch das Hörspiel Der getreue Roboter von 1980 vom Rundfunk der DDR. Darin wird einem Mann ein Haushaltsroboter geliefert und der mischt sich dann immer mehr ins Leben des Mannes ein, was für den Besitzer ziemlich gefährlich wird.
Bei Science Fiction, da denkt man an fremde Galaxien. Gibt es auch Hörspiele aus diesem Bereich?
Ja, ich bin überrascht, wie viele es von der Erde gibt, also die auf der Erde spielen. Aber zu denen, die in fremden Galaxien spielen, dazu gehört natürlich die bekannteste Geschichte Solaris, ein Hörspiel vom MDR aus dem Jahr 2006. Und sehr spannend ist auch das Hörspiel Der unbesiegbare vom MDR aus dem Jahr 2018. Darin landet ein Raumkreuzer auf dem Planeten Regis 3. Er soll ein gestrandetes Schwesterschiff bergen. Das Raumschiff ist unversehrt, doch die Mannschaft ist tot oder komplett verwirrt. Und als Ursache des Unglücks stellt sich ein Schwarm aus metallischen Partikeln heraus. Damit wird dann das Raumschiff auch angegriffen. Da hören wir mal rein.
Commander, das ist jetzt kein Regen mehr. Zumindest kommt er nicht aus den Wolken. Das sind irgendwelche verdammten Geschosse, die an unserem Schutzschild verglühen. Ich würde mir so gerne einen Teil von Nahem ansehen. Sollen wir es riskieren?
Was? Den Schutzschild ausschalten?
Für den Bruchteil einer Sekunde. Ein paar werden in die Schutzzone gelangen, die anderen stoßen wir zurück, indem wir den Schild wieder einschalten.
Wissen Sie, welches Risiko ich damit eingehe?
Ja, aber es ist vielleicht eine einmalige Gelegenheit.
Ich bin für die Sicherheit von 100 Männern und Frauen verantwortlich. Dass sie unbeschadet auf die Erde zurückkehren. Zu ihren Familien, ihren Kindern. Und ihnen Lieder vorsingen können. Na gut.
Hoppach hat tatsächlich das Kraftfeld für den Bruchteil einer Sekunde geöffnet. Und wir erbeuten eine Handvoll dieser Metallinsekten.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Der Unbesiegbare nach Stanisław Lem mit Felix von Manteuffel, den haben wir gerade gehört. Leslie Malton spielt noch mit, Jörg Krumpholz und viele andere mehr. Und Regie hat Oliver Sturm geführt. Und diese merkwürdigen Insekten, von denen wir gerade gehört haben, die haben für sich allein gesehen keine Intelligenz. Als Schwarm dann aber doch so eine Art Willen, und zwar einen Vernichtungswillen. Das ist schon ziemlich gruselig.
Das klingt wirklich so. Aber das Ganze ist auch so ein klassisches erzähltes Hörspiel, so hat es sich für mich angefühlt. Sind denn alle so konzipiert?
Die allermeisten schon, werden ganz klassisch erzählt, das ist aber auch gut gemacht. Manchmal klingt es aber auch schon so ein bisschen, ich sag mal, retrofuturistisch. So hat es jedenfalls ein Juror der H2 Hörbuchbestenliste genannt. Es gibt eine Ausnahme dieser Machart, und zwar hören wir das in der Lymphatischen Formel aus dem Jahr 1973 vom WDR. Da hören wir nur einen Schauspieler, und zwar Martin Held. Und hier wird so eine Art Frankenstein-Geschichte erzählt. Also der Wissenschaftler Lymphater erzählt einem anderen Wissenschaftler von seinen Erlebnissen. Er wollte nämlich ein künstliches Wesen erschaffen. Und er war fasziniert von den Ameisen, die von Geburt ja mit allem zurechtkommen, was sie so brauchen. Und so ein System will er mit dem Intellekt der Menschen verbinden. Und da hören wir auch mal rein.
Mein Gedankengang verlief so. A priorisches Wissen? Nein. Ohne Vermittlung durch die Sinne? Ach wo. Nihil est intellectus, Sie wissen. Aber andererseits diese Ameise. Wie geht das zum Teufel? Doch wohl so, dass sie sofort oder binnen Sekunden, das kommt auf eins heraus, in ihrem Nervensystem das Modell der neuen Außensituation zu erschaffen und sich ihr anzupassen vermag. Gut, dachte ich, wenn dem so ist, warum können es dann wir nicht? Wir, die Menschen. Die Evolution hat Millionen von Lösungen ausprobiert und doch diese eine, allervollkommenste, nicht angewendet? Wie ist das möglich? Und so setzte ich mich damals hin, um zu zergliedern, wie dies möglich sei.
Ja, und Lymphater schafft es dann, so eine neue Ursuppe zusammenzumischen. Und die redet plötzlich mit ihm. Und Lymphater merkt, dass dieses neue Wesen der Menschheit weitaus überlegen ist. Das Wesen will den Menschen eigentlich nichts tun, aber es braucht sie auch nicht mehr. Da bekommt Lymphater dann einen Riesenschreck und zerstört das Wesen. Doch das hat auch das schon geahnt und erklärt Folgendes.
Ob heute oder in 200 oder in 1000 Jahren, das gilt mir gleich. Du warst anderen ein wenig voraus. Und wenn dein Nachfolger den Prototyp zerstört, wird wieder jemand kommen, der Dritte in der Reihe. Du weißt ja, als aus den Primaten eure Gattung hervortauchte, überdauerte sie auch nicht sofort und die meisten ihrer Zweige gingen im Evolutionsprozess unter. Aber wenn eine höhere Gattung einmal aufgetaucht ist, kann sie nicht mehr verschwinden. Auch ich kehre zurück. Ich kehre zurück.
Also ich finde, die Box bietet insgesamt schöne, spannende, auch intellektuell herausfordernde Hörerlebnisse für alle Science-Fiction-Fans und alle, die sich mit der Gedankenwelt des kritischen Visionärs auseinandersetzen wollen. Es lohnt sich.
Stanisław Lem. Die große Hörspielbox. Gesprochen von Gerd Westphal, Felix von Manteuffel, Martin Held, Maria Simon und viele andere. 9 Hörspiele auf 8 CDs, 7 Stunden 55 Minuten, gibt's für 30 Euro. Erschienen bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandradio, MDR, ORF, SWR und WDR. Judith Herrmann gab 1998 ihr Debüt mit Sommerhaus, veröffentlichte danach weitere Erzählungen und den Roman Allerliebe Anfang. Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter der Kleist-Preis, der Friedrich-Hölderlin-Preis und der dänische Blixen-Preis für Kurzgeschichten. Ihren neuen Roman Daheim haben wir im Mai in HR2 gesendet. Literaturredakteurin Julika Tillmanns ist nun bei uns. Hallo.
Hallo.
Der Roman kam auf die Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse. Da haben Sie ja eine gute Nase gehabt. Glückwunsch zu diesem Erfolg.
Ja, danke. Ich freue mich auch wirklich sehr mit der Autorin. Judith Herrmann hat ja schon eine Menge erlebt. Ihr erster Erzählband hat sie ja mit einem Schlag berühmt gemacht. Sie wurde 1998 spontan zu einem Liebling des Feuilletons und eigentlich zur Ikone einer ganzen Generation von Schriftstellerinnen. Stichwort Fräuleinwunder. Und nach so einem Start kann man ja eigentlich den Erwartungen gar nicht gerecht werden. Also schon die nächsten Erzählungen wurden längst nicht mehr so gefeiert. Und vor allem der erste Roman, Allerliebe Anfang, der ist richtig gefloppt. Da hatten dann alle schon immer gewusst, Judith Herrmann kann eben die lange Form nicht. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass gerade jetzt ihr zweiter Roman auf so ein gutes Echo stößt. Und ich finde, er hat es auch wirklich verdient.
Judith Herrmann lässt sich immer viel Zeit für ihre Romane. Sie entstehen mit mehreren Jahren Abstand und man hat das Gefühl, dass sie erstmal wieder viel erleben muss, um auch schreiben zu können.
Das scheint tatsächlich so zu sein. Judith Herrmann schreibt eben ausdrücklich keine konstruierten Geschichten, sondern sie sagt, sie muss sich vor dem Schreiben möglichst entleeren, wie so ein leeres Blatt fühlen und erst dann kann sie sehen, wohin sie ihre Geschichten tragen. Und die Figuren, die dann auftauchen, deren Geschichten Judith Herrmann erzählt, die sind dann eigentlich immer recht nah an ihrer eigenen Lebenswirklichkeit dran. Die sind meist in einem ähnlichen Alter wie die Autorin und es sind auch ganz überwiegend Frauen. Ende der 90er Jahre in Sommerhaus später, da waren es eben noch junge Leute, Berliner Bohème, Studentinnen und so weiter. Im zweiten Erzählband waren es dann Reisende, da sind, glaube ich, auch die Lesungsreisen von Judith Herrmann mit eingeflossen. Und im ersten Roman, da zog dann eine junge Frau schon mit ihrer Familie an den Stadtrand, also Familiengründung als Thema. Tja, und jetzt in Daheim ist sie Protagonistin. Ist in Ende 40 und hat das Familienleben schon hinter sich. Und jetzt probiert sie eben ein neues Leben für sich am Meer aus.
Worum geht's denn genau in Daheim?
Ich glaube, das zentrale Thema ist tatsächlich diese besondere Lebensphase, der Übergang vom Familienleben in ein neues eigenes Leben, also ein Zustand des Dazwischenseins. Und wie sich das für die Erzählerin anfühlt, dafür steht eine Erinnerung gleich zu Beginn des Romans, die ich Ihnen jetzt gerne in einem ersten Ausschnitt vorstellen möchte. Vor 30 Jahren bekam die Protagonistin nämlich mal das Angebot, Assistentin eines Zauberers zu werden. Sie sollte die berühmte zersägte Jungfrau werden und tatsächlich ist sie in die Kiste des Zauberers gestiegen, hat die Attrappen mit den Lackschuhen zur einen Seite rausgestreckt und den Kopf zur anderen, sodass der Zauberer mit seiner Probe beginnen konnte.
Er holte unter der Kiste ein dünnes Blech hervor und ließ es zittern, es klang wie ferner Donner in einem Kasperletheater. Er sagte, bei der richtigen Vorstellung machen wir ein bisschen mehr Eindruck. Es ist nur eine Probe, nur damit Sie Bescheid wissen, damit Sie sehen, worum es geht. Ist alles in Ordnung? Ich sagte, es ist alles in Ordnung. Er ließ das Blech noch einmal zittern, dann hielt er es über den Spalt in der Mitte der Kiste, versenkte es und tat so, als würde er sägen. Ich konnte das Blech an meinen nackten Fußsohlen spüren. Es war kühl und es kitzelte. Er sagte, bei der richtigen Vorstellung gibt es Nebel dazu und Musik. Und wir machen was mit Licht, wir illuminieren das. Verstehen Sie? Ich sagte, aha. Ich lag auf dem Rücken, ich hatte die Hände über dem Bauch gefaltet, die Knie seitlich angezogen. Seitdem ich denken kann, habe ich die Fähigkeit, mich in mich selbst zurückzuziehen. Eine Schnecke, die in ihr Haus kriecht, eines dieser Spinnentiere, das sich zu einer Kugel zusammenrollt. Es war unbequem in der Kiste, nicht anstrengend, trotzdem unbequem, und es gab diesen einen Moment, in dem ich dachte, ich würde ohnmächtig werden. Sie hätten mir was in den Eistee getan, und wenn ich wieder zu mir kommen würde, wäre ich lebendig begraben. Und einen Moment später dachte ich, ich wäre tatsächlich in zwei Hälften geteilt, nicht körperlich, eher im Kopf, vielleicht im Herzen. Mein Herz wäre in zwei Hälften geteilt, ich war da und ich war ganz woanders, an einem anderen Ort, sehr weit weg.
Wie die Jungfrau in der Kiste, so fühlt sich auch die Erzählerin oft in zwei Hälften geteilt. Ein Teil von ihr ist dann in Gedanken bei ihrem Ex-Mann oder bei der Tochter, die gerade durch die Weltgeschichte reist und nur gelegentlich mal ihre Koordinaten durchgibt. Aber ein anderer und erwachsene Teil ist jetzt auch in ihrem neuen Zuhause an der ostfriesischen Küste. Da arbeitet die Protagonistin als Kellnerin in einer Dorfkneipe, hat ihr eigenes Haus außerhalb des Dorfes und eine Nachbarin namens Mimi, über die sie eines Abends deren Bruder Arild kennengelernt hat. Und der ist ein überraschend charmanter Schweinezüchter.
Wir fuhren zurück, als es hell wurde. Die Sonne kam hoch, die Felder dampften, die Fledermäuse hingen kopfüber in den Pappeln und die Landstraße war ein leeres, weites Band in blassrotem Licht. Arild begleitete uns in die Scheune, er schob mein Rad für mich raus, gab mir einen Kuss und drückte Mimi die Schachtel Pralinen vor die Brust. Er sagte, ich gehe in den Stall. Es klang so befriedigt. Ich stellte mir das vor, wie er die Stalltür aufschließen, glühend und betrunken vor seine 1000 Schweine treten, wie er sie begrüßen würde. Mimi lächelte. Sie sagte, wir pfeifen ab, Arild. So long, wir sehen uns. Sie gähnte ausgiebig, streckte sich, sah sich um und begutachtete den Tag. Alles glänzte. Wir stiegen aufs Rad und fuhren los, drehten uns nicht nochmal um. Mimi sagte, die Schöne kriegt den Kuss und die Dicke die Schokolade. So ist es immer schon gewesen, so muss es sein. Wir konnten uns darüber nicht beruhigen. Ich musste absteigen, ein Stück schieben, ich konnte nicht mehr weiterfahren. Siehst du, sagte Mimi, so ist es bei uns, auf dem Land. Gefällt es dir ein bisschen?
Gefällt ihr das? Das ist dann natürlich die offene Frage, um die der ganze Roman kreist eigentlich.
Wie würden Sie den Stil von Judith Herrmann beschreiben?
Ich denke, bei Judith Herrmann muss man eigentlich von Sound sprechen. Man müsste einfach nur ein paar Gitarrenriffs drunter legen, schon hätte man eigentlich einen Song. Das hängt wahrscheinlich mit ihrer Methode beim Schreiben zusammen. Judith Herrmann sagt, sie schreibt ihre Geschichten erstmal so auf, wie sie in ihr entstehen und dann streicht sie radikal alles raus, was sie nicht unbedingt braucht. Sie lässt also ganz bewusst weg und sie achtet auch sehr auf den Rhythmus der Sprache. Und ich glaube, das hat zur Folge, dass Judith Sätze dann oft so, ja, so schlicht und doch wahrhaftig und eben liedhaft daherkommen. Mhm. Und dass man spürt, in diesen Texten ist sowohl das Gesagte wie auch das Ungesagte von Bedeutung.
Ist es eine gute Idee, dass die Autorin den Roman selbst liest?
Naja, Judith Herrmann ist natürlich keine ausgebildete Sprecherin. Sie schlüpft nicht in die verschiedenen Figuren und das will sie vielleicht auch gar nicht. Stattdessen hört man eine warme Lesestimme, die auch ein bisschen abgeklärt wirkt, genauso wie die Protagonistin des Romans. Und natürlich passt die Autorin ihre Intonation stark der Satzmelodie an. Also sie betont den Rhythmus des Textes und damit das Songhafte daran. Und manchmal hat man beim Hören, finde ich, den Eindruck, noch genauer zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. So als ob sie die Lücken des Ungesagten beim Lesen schließen würde. Also ich finde persönlich, ja, das ist eine gute Idee, dass sie das selber gelesen hat. Und ich kann mir es ehrlich gesagt auch gar nicht anders vorstellen, denn Judith Herrmann hat ja bislang alle ihre Bücher selbst gelesen und hat dabei auch wirklich viele Fans gewonnen.
Judith Herrmann, daheim, Autorinnenlesung. 4 CDs, 4 Stunden und 41 Minuten, kosten 21 Euro und sind bei der Hörverlag erschienen. Wir kommen zu einer neuen Veröffentlichung der Edition Audoba des Schauspielers und Interpreten Jens Wawrocek. Wawrocek ist bekannt geworden durch die Kultreihe 3 Fragezeichen, eine Kinderkrimireihe, die auch bei Erwachsenen sehr beliebt ist. In der Edition Audoba vertont er Bücher, die ihm am Herzen liegen. Und hier gibt es nochmal eine besondere Reihe. Sie heißt Hitsch und ich, Dorothee Meyer-Karwick. Wer ist Hitsch?
Na, mit Hitch ist natürlich Alfred Hitchcock gemeint, denn Jens Wawrocek ist ein sehr großer Fan von den Hitchcock-Filmen. Und in einem Interview, das man auf seiner Internetseite nachhören kann, da erklärt er, was ihn zu dieser Reihe Hitch und ich bewogen hat. Und da können wir ja kurz mal reinhören.
Als ich angefangen habe zu recherchieren, bin ich darauf gekommen, dass 42 seiner rund 50 Filme auf literarischen Vorlagen basieren, auf Theaterstücken, auf Erzählungen und auch auf Romanen, und da habe ich mich auf die Suche gemacht, und das war für mich fast eine missionarische Aufgabe. Ich wollte Hitchcock irgendwie nahe sein und seinem Genie, und da ich es so besonders interessant finde, was macht ein Künstler aus einer Vorlage? Was hat Hitchcock aus so einem Roman Rebecca oder aus einer Kurzgeschichte wie Die Vögel? Habe ich gedacht, das ist eigentlich eine wunderbare Art, meine Liebe zu diesen Hitchcock-Filmen auszudrücken, indem ich die Originale, also seine Inspiration, als Hörbücher veröffentliche.
Und da ist nun ein ganz neues Werk erschienen, und zwar die Lesung der Romanvorlage von Über den Dächern von Nizza. Verfilmt wurde das mit Cary Grant und Grace Kelly. Und das Original geschrieben hat David Dodge. Den kennt ja heute eigentlich kaum jemand.
Ja, genau. David Dodge lebte von 1910 bis 1974 und arbeitete eigentlich als Steuerexperte in den USA. Und Krimis schrieb er so nebenbei. Und dann begann er zu reisen, unter anderem an die Côte d'Azur. Und die liebte er dann auch sehr bald, kann man sich vorstellen. Er gab schließlich seinen Beruf auf, veröffentlichte dann auch erfolgreich Reisebücher. Und mit dem Krimi Über den Dächern von Nizza gelang ihm dann durchaus ein Bestseller.
Das ist die Geschichte eines ehemaligen Juwelendiebs, John Roby, der sich in einer Villa über den Dächern von Nizza zur Ruhe gesetzt hat, den aber die Vergangenheit wieder einholt.
Ja, genau, denn plötzlich gehen die Diebstähle an der Côte d'Azur in seinem Stil wieder los. Und in seinem Stil heißt, der Einbrecher wendet nie Gewalt an und kann sehr gut Fassaden hochklettern. Und er wird daher Le Chat genannt, die Katze. Und die Polizei ist durch die neuen Einbrüche alarmiert und hält natürlich John Roby wieder für den Täter. Der versichert aber, ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Ach, niemand glaubt ihn natürlich. Roby flüchtet dann vor der Polizei zu Bellini, einem befreundeten Hehler, und die beiden sprechen im nächsten Ausschnitt über den Einbrecher.
Wenn ihn keiner verrät, wie man dich verraten hat, dann kann er Monate und Jahre so weitermachen. Aber so lange können wir nicht warten. Wir müssen ihn fassen, ehe er uns alle ruiniert. Ehe Jean-Pierre und Le Borgne und Coco sitzen und ich allein und ohne Helfer übrig bleibe. Mit auf die Seite gelegtem Kopf strahlte er John an. »Was meinst du eigentlich?« fragte John. Bellini nickte und lächelte unentwegt weiter. »Mit dir soll man nie in Andeutungen reden. Dafür fehlen dir einfach die Fühler.« »Also deutlich und klar, wir rechnen auf deine Hilfe.«
Er lehnte sich zurück und hob abwehrend den verkrüppelten Arm, bevor John antworten konnte.
»Nein, lass mich erst ausreden. Wer der Dieb auch sein mag, es wird verdammt schwierig sein, ihn zu stellen. Er hat sich deinen Stil und deine Methode angeeignet. Völlig. Ich habe deine und seine Diebstähle studiert und ich kann dir nur sagen, er ist genau wie du.«
Ja, und so überredet Bellini dann Roby selbst, den Dieb zu fangen. Und so beginnt dann ein wunderbares Katz-und-Maus-Spiel. Die Polizei ist hinter Roby her und Roby hinter dem eigentlichen Dieb. Und als erstes erkundet Roby, wen es zu bestehlen lohnt.
Und da kommt ja wohl auch die wunderschöne Tochter der reichen Amerikanerin ins Spiel, im Film verkörpert von Grace Kelly.
Genau, Francie heißt sie. Sie ist eine etwas gelangweilte Tochter der superreichen Witwe Mrs. Stevens. Die behängt sich mit Juwelen und vergnügt sich in den Spielcasinos an der Côte d'Azur. Roby lernt die beiden kennen, gibt sich als Versicherungsangestellter aus, der Ferien macht, hat sich so ein bisschen auf alt getrimmt, das ist anders als im Film, mit so einem kleinen Bauchansatz ausstaffiert, damit auch die Polizei ihn nicht erkennt. Und damit er noch weniger auffällt, hat er eine junge Dame, Danielle, an seiner Seite. Bellini hat sie ihm vermittelt. Und das scheint eigentlich die perfekte Tarnung zu sein. Aber ausgerechnet Francie kommt Roby auf die Spur. Sie sieht ihn eines Tages von Weitem am Strand, kommt zu ihm und spricht ihn an.
»Ich habe Sie kommen sehen und ich wollte Sie etwas fragen.«
»Sie müssen aber gute Augen haben, wenn Sie mich vom Floß aus erkannt haben.«
»Ja, ich habe sehr gute Augen.«
»Und was wollten Sie mich fragen?«
»Es ist ziemlich persönlich.«
»Das hat Ihnen doch letztes Mal nichts ausgemacht.« Sie lachte, etwas außer Atem.
»Diesmal ist's etwas anderes, weil es sich nicht so sehr um mich handelt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber deshalb brauchen Sie nicht auch aufgeregt zu sein. Ich habe nämlich bis jetzt noch zu niemand darüber gesprochen. Sie sind
Le Chat, nicht wahr?
Das bestreitet Ruby zuerst, aber als die Mutter von Francie wirklich bestohlen wird und Francie John Ruby für den Täter hält und an die Polizei verraten will, muss er ihr alles gestehen. Und dann gehen sie eben gemeinsam mit den Freunden Bellinis und noch einem Versicherungsagenten, der Mrs. Stevens Schmuck versichert hat, auf die Suche nach dem wahren Dieb.
Das klingt ganz ähnlich wie im Film. Wie groß sind denn die Unterschiede?
Also es gibt ein paar Unterschiede, eine Kleinigkeit. Im Film ist Francie natürlich platinblond. Das liegt an Hitchcock, der Blonde bevorzugt hat. In der Romanvorlage ist Francie brünett. Und John Roby ist eben in der Buchvorlage, ja, sage ich mal, ein bisschen kantiger und nicht ganz so smart wie Cary Grant. Dem hat man natürlich keinen Bauchansatz verpassen können.
Ja.
Und außerdem in der Buchvorlage hat John Roby noch einen Freund, Paul, der sich dann auch in Danielle verliebt. Also da gibt's noch kleine Unterschiede. Aber insgesamt hält sich der Film in den wichtigen Dingen schon sehr an die Vorlage, finde ich. Und die ist ja auch ganz wunderbar. Es ist eine sehr schöne Mischung aus Krimi und Komödie und mit sehr leichter Hand geschrieben.
Und die Geschichte wird wieder von Jens Wawrocek selbst gelesen.
Ja, das zeichnet ja die gesamte Reihe aus. Er liest selbst und ich liebe diese Lesung. Wir haben es vorhin gehört. Er kann wunderbar in die einzelnen Rollen schlüpfen, versteht es den einzelnen Figuren stimmlich auf wunderbar leichte Art, ihren individuellen Charakter zu verleihen. Also das macht richtig großen Spaß, dieses Hörbuch zu hören. Ist eine ganz große Empfehlung wieder mal für diese ganze Reihe eigentlich.
David Dodge über den Dächern von Nizza, gesprochen von Jens Wawrocek. Eine MP3-CD dauert 7 Stunden und 8 Minuten und kostet 16,95 Euro, erschienen in der Edition Audoba. Unser Kinder- und Jugendhörbuch, die unglaubliche Wunderreise des Freddy Yates, belegt Platz 2 auf der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche und ist das Debüt von Jenny Person, einer britischen Lehrerin. Dorothee Meyer-Karwick, wer ist denn dieser Freddy Yates, der hier so eine unglaubliche Wunderreise unternimmt?
Also die Geschichte spielt in England und Freddy ist ein 11-jähriger Junge, der mit seinem Stiefvater und seiner Oma zusammen wohnt. Stiefvater deswegen, weil der eigentliche Vater sich schon vor der Geburt von Freddy aus dem Staub gemacht hat.
Und die Mutter?
Ja, die Mutter ist kurz nach der Geburt von Freddy gestorben und Freddy lebt seither mit dem neuen Mann der Mutter und der Oma zusammen.
Das ist ja mal eine ganz besondere Patchwork-Familie.
Ja, aber das klappt sehr gut. Der Stiefvater hat Freddy wirklich in sein Herz geschlossen, die Oma sowieso. Doch dann stirbt diese Großmutter, als Freddy 11 ist und hinterlässt dem Jungen einen Brief. Und da hören wir mal rein. Es liest Simon Jäger.
Inzwischen hast du sicherlich einen Blick auf deine Geburtsurkunde geworfen. Vielleicht hätte ich sie dir schon früher geben sollen. Um ehrlich zu sein, habe ich mit dem Gedanken gespielt, sie dir gar nicht zu geben. Aber du hast nun mal ein Recht darauf zu erfahren, wer dein leiblicher Vater ist und dir ein eigenes Bild von ihm zu machen, wenn du das unbedingt möchtest. Ich werde dir nicht vorschreiben, was du von diesem nutzlosen Taugenichts zu halten hast. Dein echter Dad, Joe, ist ein guter Mensch. Er ist wie ein Sohn für mich. Er war für meine Molly da, als Alan dieses Aas sie sitzen gelassen hat. Joe hat dich lieb, Freddy, mit jeder Faser seines Körpers. Denk immer dran, ein Unterhemd anzuziehen, wenn es draußen kalt ist. Nutella-Brötchen sind kein nahrhaftes Frühstück. Erinnere deinen Dad daran, mittwochs den Müll rauszustellen. Ich hab dich lieb, Freddy. Für immer und ewig. Sei nicht zu traurig. Viele Küsse, Grams.
Na, auf der Geburtsurkunde, die dem Brief beiliegt, steht der Name Alan Frogley. Das ist Freddys wirklicher Vater. Freddy hängt zwar sehr an seinem Stiefvater, aber die Aussicht, mehr über den biologischen Vater zu erfahren, die reizt ihn schon sehr. Und er denkt sich, dass er was von ihm geerbt hat, also Wesenszüge, zum Beispiel seinen Hang zu Fakten. Freddy googelt daher und findet einen Mann, der vom Alter passen könnte und eben diesen Namen hat und der lebt in Wales. Und dann fragt er seine Freunde Ben und Charlie und zu dritt machen sie sich dann auf den Weg, den Vater zu finden.
Seine Freunde.
Mhm.
Jetzt sind die drei bestimmt so um die 11.
Mhm.
Was sagen denn die Eltern dazu?
Naja, das sind ja immer die schönsten Kinderbücher, in denen die Eltern nicht so unbedingt das Sagen über die Kinder haben, möglichst gar nicht mitspielen in der Geschichte. Die Jungs erzählen einfach rundum, dass sie bei dem jeweils anderen Freund übernachten und dann geht's eben für sie los per Zug, Bus und auf rostigen Fahrrädern und dabei erleben sie allerlei. Zum Beispiel machen sie bei einem Zwiebelwettessen mit, gewinnen dabei sogar ein bisschen Geld. Ein Hotel können sie sich trotzdem nicht leisten. Sie finden dann aber in einem Hafen ein leeres Boot zum Übernachten, fallen dabei allerdings ins Wasser und die nassen Anziehsachen trocknen sie dann auf dem Herd, was leider dazu führt, dass die Kleidung verkokelt.
Ich schoss senkrecht in die Höhe. Etwas kribbelte in meiner Nase. Rauch. Es dauerte einen Moment, bis ich wieder wusste, wo ich war und mein Hirn sich zusammengereimt hatte, dass das Heulen und der Rauch nur eines bedeuten konnten: Feuer! Ich rüttelte Charlie und Ben wach. Steht auf! Ich glaube, das Boot brennt! Charlie reckte und streckte sich und rieb sich die Augen. Dann schien ihm plötzlich etwas einzufallen, denn er sprang mit einem Satz aus dem Bett. Ah, nein! Das habe ich ganz vergessen! Das klang ganz und gar nicht gut. Was hast du vergessen, Charlie? Statt zu antworten, rannte er, nur mit seiner Unterhose bekleidet, ans andere Ende der Kajüte. Ben und ich folgten ihm. Als Charlie die Schiebetür zur Kombüse aufzog, quoll uns eine gewaltige Rauchwolke entgegen. Er schnappte sich ein Geschirrtuch und wedelte damit herum, während er in einem Fort jammerte: Nein, 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 nein! Es sah aus, als ob er einen modernen Ausdruckstanz aufführte. Was hast du angestellt? Rief Ben. Wolltest du was kochen? Durch den Qualm konnte ich einen undefinierbaren, brennenden Haufen auf der Kochplatte ausmachen. Ich ging zum Waschbecken, ließ Wasser in eine Tasse laufen und schüttete es auf den Haufen. Das hatte in etwa dieselbe Wirkung, als wenn ich in einen Vulkan gepinkelt hätte. Zum Glück hatte Ben bereits den kleinen Feuerlöscher von der Wand genommen und richtete die Düse auf die Kochplatte. Im Nu war der Brand gelöscht, was allerdings zur Folge hatte, dass noch mehr Qualm aus der Kombüse quoll.
Tja, die Kleidung ist jetzt verkokelt.
Und was machen Sie? Ohne Kleidung?
Also Unterhosen haben Sie gerade noch an.
Ach, was Glück.
Sie machen sich dann an Land auf die Suche und finden drei Vogelscheuchen, die alte Superheldenkostüme anhaben. Und die ziehen die Jungs nun an. Das ist dummerweise sehr auffällig. Und das ist nicht ganz so gut, da sich herausstellt, dass das Boot einer Diebesbande gehört, die nun hinter ihnen her ist. Und es entspinnt sich eine wilde Jagd. Aber sie kommen dann doch noch an ihr Ziel.
Das heißt, sie finden den biologischen Vater von Freddy.
Na, nicht wirklich. Aber dafür findet Freddy jemand anderen, der für Freddy ganz wichtig wird. Und das ist wie ein Wunder. Und der Junge, der so an Fakten glaubt, lernt eine ganz neue Seite an sich kennen.
Das klingt alles wirklich sehr turbulent. Wie hat Ihnen denn die Geschichte gefallen?
Ach, es geht ja eigentlich um ganz ernste Themen. Also Tod der Großmutter, Suche nach dem biologischen Vater. Und auch die Freunde Ben und Charlie haben so ihre privaten Probleme, die hier angesprochen werden. Das alles ist aber verpackt in so eine lustige Abenteuergeschichte, die auch relativ klamaukig geschrieben ist. Also zwischen den Jungs geht es auch oft sehr derb und laut zu. Daher würde ich sagen, das ist was für Kinder mit rauer Schale, aber weichem Kern.
Und der Sprecher Simon Jäger, der drückt ja ziemlich auf die Tube.
Genau, er kreischt und brüllt oder ironisiert auch. Und das ist schon eigentlich recht passend für Kinder am Beginn der Pubertät. Also die mit ernsten Problemen noch nicht so gut umgehen können und diese dann hinter so einer Derbheit verstecken müssen. Also da finde ich also für diese Altersklasse das schon ganz passend.
Jenny Pearson, die unglaubliche Wunderreise des Freddy Yates, gesprochen von Simon Jäger. Eine MP3-CD hat eine Länge von 5 Stunden und 32 Minuten und kostet 14,99 €. Das Hörbuch ist bei der Audio Verlag erschienen und für Kinder ab 9 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.